Ich möchte ja meine Verfügbarkeit sicherstellen. So, und da haben wir ganz, ganz, ganz viele Kunden und es werden ja auch immer mehr, die als Seller aktiv sind, als Vendor aktiv sind. Da sind aber auch noch Händler aktiv, verschiedenster Natur. Händler, die Großhandel betreiben, die die Markenhersteller auch kennen. Händler, die sie vielleicht nicht kennen. Händler, die irgendwo Ware eingekauft haben und irgendwie ihre Reste verkaufen wollen. Und da muss ich mir im Klaren sein, was ist das hier überhaupt für eine Struktur? Wodurch entstehen welche Preise, wer ist in der Buybox? So, und das ist, würde ich sagen, das Hilfreichste, dass man durch so eine Analyse, es geht ja darum, dass man diese Retailer-Analyse bestenfalls regelmäßig durchführt oder wenn man sie gerade braucht, eben das Ganze verstehen kann und dann sehen kann, okay, macht das Ganze hier eigentlich Sinn? Macht es Sinn, was ich über Vendor verkaufe? Macht es Sinn, was ich über Seller verkaufe?
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Moin Moritz.
Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? Heute wollen wir uns mal die Händler- und Buybox-Struktur auf Amazon anschauen. Das heißt, wie könnt ihr das Ganze analysieren und was bringt euch das? Ja, zuvor, was ist so passiert bei uns die letzten ein, zwei Wochen, Flo?
Ja, also erstmal sind wir beide erkältet.
Hört man das erstmal?
Nee, ich will da jetzt schon mal vorbauen, wenn der eine oder andere hustet. Wir versuchen das natürlich alles rauszuschneiden, aber ich glaube, es ist auch recht offensichtlich, woher das kommt.
Ja, aber wir haben lange genug Pause gemacht. Wir haben lange genug Pause gemacht und uns natürlich geschont. Heute müssen wir wieder ran. Also verzeiht uns das.
Absolut. Wir sind ja auch im Homeoffice hier und ich habe eben schon gesagt, ich habe hier einen wahnsinnig hohen Bücherberg aufgebaut. Ich hoffe, das kracht jetzt nicht während der Aufnahme. Genau, wir waren in München beide. Ich ein bisschen vor dir. Ich war auf der Amazon World Conference. Hab da einen Vortrag gehalten über hybride Advertising-Strategien am Beispiel von unserem Kunden, der Hammer Sport AG, also Vendor und Seller parallel. Hab dann noch ein neues Format da gemacht, das war jetzt auch das erste Mal, dass wir das so gemacht haben, das war echt cool. Es war so eine Art Roundtable, also wir waren im Raum mit so 30 Leuten. Ich saß da quasi in der Mitte und dann wurde ich eine halbe Stunde alles rund um das Thema Advertising halt gefragt. Und da ist eine echt eine gute Diskussion entstanden, viele bekannte Sichter dabei, Vertreter von echt coolen Marken wie Carrera zum Beispiel, also dieser Spielzeugmarke. Also das hat echt großen Spaß gemacht. Und danach waren wir eingeladen, also nachdem die Amazon World Conference dann vorbei war, von unserer Partnerin Valerie, also Valerie Dichtel von der Marketplace Uni, auf die Wiesen. So, und ich glaube, da ist der Ursprung der Erkältung.
Das kann gut sein, ja.
Und genau, es hat super Spaß gemacht. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich da war. Hab natürlich irgendwie auch mir ganz knapp vorher noch eine Lederhose besorgt. Hab natürlich gemerkt, dass die ich mir vorher bestellt hatte, nicht passt. War es natürlich auch zu spät. Und da hat mich glücklicherweise der Dominik von Emax, der auch auf der Amazon World Conference war, gerettet. Der hat mir nämlich dann aus dem Office, weil er da immer eine zweite Lederhose liegen hat, warum auch immer, cool. Als Münchner hat man das wahrscheinlich, hat mich dann da quasi gerettet. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. So, und dann war ich ja durch und dann bist du gekommen nach München.
Genau, also erstmal zu deiner Ausführung mit der Hose. Meine war auch geliehen. War ja relativ spontan. Wollte ich da ein bisschen entlasten. Wir wurden von Amazon quasi einen Tag später direkt eingeladen zu den Wiesen. Ich übernehme ja immer die schweren Events sozusagen bei uns. Von da habe ich da runtergeflogen. Und die hat sich gelohnt. Worum ging's? Amazon hat die engsten Agenturpartner eingeladen, um sie einfach auszutauschen. Und ich würde sagen, das hat sich auch gelohnt, den Aufwand zu fahren. Denn dort waren sehr hohe und sympathische Amazon-Ansprechpartner, beispielsweise auch für Global und für Europe. Und von daher gab es da einen coolen Austausch und das ein oder andere Bierchen nach hinten raus natürlich auch.
Ja, also ich habe die Bilder gesehen, das eine oder andere Bierchen ist, glaube ich, eine sehr harmlose Beschreibung. Ich glaube, ihr hattet alle einen guten Abend oder einen guten Tag. Das ging ja schon um 10 Uhr los, oder? 10 Uhr morgens?
Ja, genau, ging früh los, aber wurde auch fleißig gegessen und genau.
Ging auch lange dann, ne? Also ihr wart ihr bis abends da?
Also die offizielle Version ist, dass wir natürlich nach 2 Bier gegangen sind, aber ansonsten, genau. Nee, alles im Rahmen, war sehr cool, muss ich wirklich sagen. Auch nochmal viele andere Agenturen und Ansprechpartner oder einfach Gründer, Geschäftsführer kennengelernt. Macht großen Spaß und freut mich, dass Amazon da immer offener ist und immer coolere Events veranstaltet.
Alright, dann lass uns doch mal reinstarten in die Folge. Welches Thema hast du mitgebracht?
Genau, wir wollen uns heute mal anschauen, was ich über Händler, beziehungsweise meine Händler, wenn ich jetzt Markenhersteller bin, auf Amazon herausfinden kann. Das Thema ist natürlich ganz eng verknüpft mit der sogenannten Buybox. Vielleicht einmal noch kurz erklärt, was ist überhaupt dieses Buybox-Prinzip? Ich meine, Amazon war ja sozusagen mit der erste Marktplatz, der das in diese Richtung geschoben hat. Man kennt das noch von eBay von früher. Dort habe ich ein Produkt und dann habe ich verschiedenste Produktseiten, wo immer das gleiche Produkt angeboten wird, von verschiedensten Verkäufern. So, und Amazon hat sozusagen nur eine Produktseite bestenfalls, also für eine ASIN oder für eine ERN. Und dann kann ich dort theoretisch verschiedenste Händler, hunderte Händler haben, die genau dieses Produkt anbieten. Was unterscheidet sich nur? Der Preis, die Versandart, eventuell die Lieferzeit, die Versandkosten und so weiter. So, das heißt, ich bin auf einer Produktseite. Ich habe hier mal eine von unserem Kunden Hammer aus dem Fitnessbereich aufgerufen für so ein Ergometer. Und dann sehe ich jetzt hier einen Preis und kann als Endkunde sagen, add to basket oder buy now. Und Amazon übernimmt sozusagen hier für mich als Endkunde die Entscheidung, bei wem ich das Ganze kaufe. Das heißt, das Thema ist sozusagen eher ja für die Verkäuferseite. Der Kunde, glaube ich, versteht das in der Regel gar nicht, dass es hier noch mehr Verkäufer gibt. Das macht Amazon auch ganz gut, weil Amazon sagt, okay, wir werten im Hintergrund automatisch mit den verfügbaren Daten, mit Algorithmen aus, was ist hier der bestmögliche Verkäufer für den Endkunden. So, und der ist dann in der sogenannten Buybox. Und bei dem kaufe ich dann automatisch als Endkunde. Ich kann aber auch mir die anderen Händler anzeigen lassen. Zum Beispiel steht dann hier irgendwie rechts unter der Buybox New 3 From und dann kann ich darauf klicken und sehe, dass es noch weitere Händler gibt. So, um dieses Thema geht es. Da gibt es natürlich verschiedenste Konstellationen. Wenn ich als D2C-Brand exklusiv verkaufe, ist es vielleicht für mich nicht so relevant, weil ich bestenfalls immer alleine die Buybox halte und es keine anderen Verkäufer gibt. Das ist aber eher der Einzelfall. Ja, vor allem Markenhersteller, die aus dem Retail kommen, aus dem Großhandel, sind in der Regel nicht alleine und können auch nicht mal eben sagen, sie möchten das einfach exklusiv verkaufen. Darum geht's also ganz grob.
Ja, ein super wichtiges Thema. Ne? Mit dem beschäftigt sich, glaube ich, jeder Hersteller. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass man als Hersteller gesagt hat, oh, ich will auf gar keinen Fall selbst in der Buybox auftauchen. Ich meine, der Vorteil ist ja, wenn ich im Vendor-Modell verkaufe, das steht einfach auf den Produktseiten und der Buybox einfach nur Verkauf und Versand durch Amazon. Das heißt, ich kann mich quasi dahinter verstecken. Und viele Hersteller haben dann gesagt, nee, ich möchte kein Seller sein, denn wenn ich Seller wäre, dann würde ich auch in der Buybox entsprechend auftauchen mit meinem Preis und so weiter. Und ich habe Angst vor dieser Konkurrenzsituation mit meinem Handelspartner. Und da findet jetzt immer mehr so ein Umdenken statt, weil es eben kein Gegeneinander ist, sondern ganz im Gegenteil, die Handelspartner finden das sogar gut, wenn der Hersteller eben auch den Kanal mit in die Hand nimmt, solange man sich dann eben auch vernünftig an den UVP hält und da nicht irgendwie Vorteile gegenüber den Handelspartnern hat, wie zum Beispiel sich einen deutlich geringeren Preis ansetze. Das wäre natürlich dann problematisch, aber an sich sehen wir, dass da gerade so ein Umdenken stattfindet.
Genau, und was wir heute auch aufzeigen wollen, ist, dass man sich eben nicht nur stupide die Preise anschauen kann, den aktuellen Buybox-Preis oder wie die anderen Händler heißen, sondern man kann viel tiefer reinblicken und auch verstehen, wie diese Handels- und Preisstruktur entsteht und dadurch eben auch verstehen, wie man vielleicht das Ganze als Hersteller in die richtige Richtung lenken kann. Denn was man dann doch öfter noch hört, ist irgendwie Amazon drückt die Preise und das ist oft per se falsch, weil es doch ein bisschen komplexer ist. Und vielleicht erstmal ganz grob, welche Kenntnis kann ich denn über diese Händlerstruktur erhalten? Später gehen wir nochmal auf strategische Tipps ein, aber so ganz einfach gesagt, warum sollte ich mir das angucken? Die Händler entscheiden natürlich maßgeblich darüber, ob ein Produkt verfügbar ist, ob ein Produkt dauerhaft verfügbar ist oder einen geringen Warenbestand hat und immer wieder out of stock geht, wie die Preisstruktur ist und am Ende auch kann das maßgeblich auf die Kundenzufriedenheit einwirken, denn werden die Produkte rechtzeitig versendet, schnell versendet, ist der Support gut, wie ist denn der Zustand der Ware und ist die Ware auch echt?
Und darüber hinaus, also lass uns mal gerne das Big Picture kurz zeichnen. Welche Daten kann ich mir denn generell da halt alle anschauen? Ne? Also du hast jetzt, Themen Verfügbarkeit und so eher oberflächlich beschrieben. Das wiederum gliedert sich ja auch auf in verschiedene Bereiche, FBA, FBM, Lieferzeit und so weiter. Deklinier für uns einmal runter, welche Themenbereiche, also welche Punkte kann ich da auslesen?
Genau, es gibt im Prinzip drei Ansichten, über die ich Daten über die Händler und Preise herausfinden kann. Die erste Ansicht, ich bin einfach auf der Produktseite drauf. Dort sehe ich, wer ist in der Buybox und sehe auch verlinkt, wie viele Händler gibt es noch. So, wenn ich dann da draufklicke, früher war das eine eigene Seite, jetzt öffnet sich das sozusagen so als kleine Sidebar, habe ich die nächste Ansicht und sehe quasi nach Relevanz sortiert, welche Händler es alles gibt, die jetzt sozusagen Amazon automatisch sortiert nach Relevanz. Das Thema wollen wir heute nicht zu sehr beleuchten, was spielt natürlich auf diese Reihenfolge ein, das ist natürlich der Preis, das ist die Kundenzufriedenheit, das heißt, wie gut hat der Händler bisher performt, das ist natürlich auch, wie schnell er die Ware verschickt und so weiter, darum soll es heute nicht gehen, aber das Ganze ist natürlich irgendwo nach Relevanz sortiert. So, dort habe ich weitere Infos, ich sehe, wie der Händler heißt, ich weiß, welchen Preis er verkauft, mit welchen Versandkosten und wie schnell er liefern kann. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Ansicht, und zwar, wenn ich dann auf den Händler raufklicke, komme ich auf das Impressum. So, und dort finde ich weitere wertvolle Daten. Und um das Ganze zusammenzufassen, was kann ich mir also insgesamt angucken? Das sind gar nicht so wenig Kennzahlen. Ich kann mir anschauen die Anzahl der Händler pro Produkt. Ich kann mir anschauen die Versandart, wie viele verkaufen über FBA und über FBM. Wie ist die Lieferzeit? Wie ist die Preisstruktur und wie sind die Versandkosten? Auch da kann man hier rumtaktieren. Manche haben die im Preis drin, manche weisen die gesondert aus. Dann sehe ich natürlich auch die Firma, die Anschrift und die Kontaktdaten. Warum das interessant ist, erklären wir gleich noch. Das Herkunftsland kann spannend sein. Und wir sehen auch die Händlerbewertung. Das heißt, wie gut hat ein Händler performt? Hat er 90% positive Bewertung oder sind nur 60% positive Bewertung? Und ich sehe auch die Anzahl der Händlerbewertung aus den letzten 12 Monaten, was auf jeden Fall Rückschluss darauf gibt, wie aktiv dieser Händler ist. So, und was viele auch vergessen, ich sehe natürlich auch, ob Amazon in der Buybox ist, beziehungsweise ein aktives Angebot hat, auch wenn sie nicht in der Buybox sind. Und das gibt mir natürlich auch Rückschlüsse darauf, wenn ich jetzt eine Marktanalyse mache, ob dieser Hersteller vielleicht selber auf Amazon aktiv ist oder das Geschäft noch über Händler machen lässt. Also ganz, ganz viel, was man herausfinden kann. Genau.
Ja, definitiv. Also vielen Dank für den Überblick. Da kommen teilweise ganz spannende Sachen auf verschiedensten Ebenen raus. Sprechen wir ja auch drüber gleich, wenn wir so ein bisschen über Strategien dann auch sprechen. Ich scroll gerade so schnell ich kann hier deine LinkedIn-Beiträge durch, weil du hattest doch irgendwann mal auch eine Auswertung gepostet, wie viel der Verkäufer in einem bestimmten Bereich mittlerweile aus Asien kommen, oder? Für Fahrradhelme oder so?
Was war das? Genau, wir haben da mal intern große Auswertungen gemacht und was ich, glaube ich, auf LinkedIn mal gepostet habe, Fahrradhelme war aktuell. Was ich spannender finde, war, glaube ich, über Damen-Henkeltaschen. und da hatten wir in der Kategorie Damen-Henkeltaschen in Deutschland sozusagen, also wir haben uns Amazon.de angeguckt. Gut, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber was waren das? 60%, 70%, 80% chinesische Anbieter? Ich weiß nicht, aber es war exorbitant hoch, was man sozusagen vielleicht erwarten würde in manchen Amazon-Kategorien. Ich denke mal, das ist für die meisten nicht neu, dass man ja auch gerne mal von 30% bis 40% bis 50% in der Kategorie ausgeht. Ja, aber dass es dann so extrem ist, wirklich für die Top-Produkte, die auch definitiv von den Kunden gekauft werden und auch von deutschen Kunden gekauft werden, finde ich krass und zeigt nochmal, was man aus diesen Daten herauslesen kann. Auch hier wieder hinsichtlich Markt- und Potenzialanalyse sollte man sich erstmal im Klaren sein, was macht eigentlich der Wettbewerb, woher kommt der, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es ja echt starke Unterschiede, ne? Je nach Bereich. Also in manchen Bereichen ist es einfach so, dass mittlerweile über genau solche Marktplatzsysteme wie Amazon, wo eben auch Logistik angebunden ist und so weiter, der Markteintritt einfach international sehr einfach wird. Also ich komme halt sehr viel schneller in andere Länder und das spiegelt sich in manchen Bereichen eben sehr, sehr stark wieder. Ich habe jetzt hier gerade nochmal was anderes, da geht es um Schirmmützen, habe ich auch hier bei dir auch auf deinem LinkedIn-Profil gefunden. Und da geht es eben, wie gesagt, um diese Schirmmützen. Und da sieht man, dass irgendwie 65% aus Deutschland kommt, 17% aus China, 5% aus Österreich witzigerweise und sonstige eben so auch knapp irgendwie 12-13%. Also das ist echt einer von vielen interessanten Punkten. Da wollen wir gleich ein bisschen genauer drüber sprechen, was man sich da alles so anschauen kann. Lass uns aber vorab, ich habe mal diese Basic-Infos einmal abschließen. Wie kann ich die Daten erheben?
Ja, leider stellt Amazon die nur in Teilen bereit. passend dazu, weil du es gerade angesprochen hast, das Herkunftsland wird zum Beispiel gar nicht bereitgestellt. Das kann ich weder irgendwo in der Seller Central einsehen, noch über die offizielle API von Amazon. Ein paar Sachen natürlich über die Buybox, über die Händler, kann ich theoretisch über die API mir ziehen. Nichtsdestotrotz ist Amazon da weiterhin sehr zurückhaltend, was das Thema angeht. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man schaut sich das Ganze manuell an. Ich hatte gerade schon gesagt, welche Ansichten es gibt. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe zu dem Hammer Ergometer, gehe ich also auf einfach eine Produktseite rauf und klicke dann eben auf die weiteren Händler, dann öffnet sich die Ansicht und dann könnte ich mir das Ganze theoretisch rausschreiben. Wenn ich dann noch bei jedem Händler jeweils einzeln auf das Impressum gehe, könnte ich mir weiter die Daten rausschreiben. Man sieht schon, es ist für so einen Quick-Check ganz nett. Ich sag mal, wenn man jetzt gerade noch eine kleine Marke, neue Marke hat oder einfach 10 Produkte, dann kann man sich das auch einfach regelmäßig rausschreiben. Das ist nicht unbedingt praktikabel, wenn ich ein paar hundert, paar tausend Produkte habe und wenn sich das Ganze schnell ändern kann. Denn am Ende ist ja alles bezüglich Händlerstruktur und Preise hochdynamisch. Wenn ich heute noch 3 Händler drin habe, kann ich theoretisch am nächsten Tag 6 haben. Oder wenn auf einmal mein Vendo-Angebot out of stock geht, kann es sein, dass auf einmal ganz plötzlich oder zufällig, sage ich mal, in Anführungsstrichen, neue Händler raufkommt, der das eben scannt, der das analysiert und der dann aktiv wird, weil er vielleicht einfach Restwaren verkauft zu einem besseren Preis. Worauf will ich hinaus? Es lohnt sich natürlich, das Ganze für größere Sortimente automatisiert zu machen, mit ein paar Klicks und das Ganze regelmäßig zu machen. Und dafür haben wir ja mal innerhalb von Robbed eine Analyse gebaut. Das heißt, dort werfe ich einfach die ASINs rein, die Marke oder die ERNs und kriege dann innerhalb von ein paar Minuten eine Analyse zurück, die genau diese Daten, die wir gerade besprochen haben, eben aufbereitet. So, und dann, das ist ja auch Teil unserer Wettbewerbsanalyse. Ich meine, wir haben das auch schon vor ein paar Podcasts mal ganz kurz angerissen. Und dann kann ich mir das Ganze eigentlich erstmal objektiv anschauen. Und da würde ich der klare Hinweis, das ist wirklich hochdynamisch, macht da nicht den Fehler, dass ihr einfach über die Suche geht, euch eure 3-4 besten Produkte anschaut, dann sagt ja, okay, sind ja nur wir, sind ja nur diese 1-2 anderen. Das ist schon erstaunlich, was man da alles herausfindet. Vor allem, es gibt ja weiterhin auch viele große Marken, die das Geschäft noch gar nicht so selber aktiv angehen auf Amazon und gerade die können eigentlich sehr viel herausfinden, warum eigentlich, zu welchen Preisen, zu welcher Verfügbarkeit, welche Versionen, zum Beispiel auch im Fashion-Bereich, alte Versionen, neue Kollektionen vorliegen.
Ja, das ist tatsächlich auch, glaube ich, im Hinblick auf die Risikoabsicherung ein Thema. Also kurz beschlossen, Nähkästchen zu plaudern. Ein Kunde von uns, Markenhersteller, hat eben genau die Situation, da sind irgendwie 2-3 Retailer noch drauf, aber regelmäßig kommen da irgendwelche Fake-Anbieter, also Fake-Verkäufer, hängen sich kurz an das Listing ran, der Kunde bestellt, bringt die Bestellung ein und dann wird das Produkt irgendwann storniert, die Bestellung. Und für den Kunden ist das natürlich total frustrierend, weil der da kann man nicht voraussetzen, dass dieses Verständnis, was du jetzt ja gerade schön vermittelt hast, wie das bei Amazon funktioniert, vorhanden ist. Das heißt, im schlimmsten Fall denkt sich der Kunde, okay, ich habe jetzt hier 3-mal versucht zu bestellen, es wurde 3-mal wieder storniert. Was hat dieser Hersteller für ein Problem? Ich möchte, vielleicht schaue ich mir einfach noch ein anderes Produkte von alternativen Herstellern an, wenn mir die Bestellung hier so schwer gemacht wird, weil der gar nicht versteht, dass es jetzt gerade irgendein Handelspartner halt ist.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es viele Beispiele, die man hier bringen kann, gerade nochmal im Hinblick auf die komplexeren Konstrukte im Bereich Seller, Vendor plus, also Hybrid plus andere Händler. Zum Beispiel, was ja bekannt ist, darüber berichten wir auch oft, das hast du ja auch als Case Study gerade präsentiert auf den ganzen Events, dass unser Kunde Hammer auch als Seller und Vendor aktiv ist. Und wenn ich jetzt hier eben nochmal wieder das Ergometer aufrufe, dann sehe ich auch, dass es hier ein Angebot gibt von Vendor, also direkt von Amazon. Es gibt ein Angebot von dem Hammer Sport Seller Account. Es gibt aber auch weitere Angebote von weiteren Seller Accounts, also irgendwelchen Händlern, die dieses Produkt auch verkaufen. Und das zeigt eben diese Komplexität, was man alles managen muss, um auch zu schauen, dass man insgesamt für sich als Marke, aber auch für sich als Hersteller, unabhängig vom Handel, eben sinnvolle Angebote dort erstellt und die Preisgefüge sich sinnvoll entwickeln.
Ja, bevor wir jetzt auf die auf die strategische Nutzung da noch mehr drauf eingehen, erzähl uns mal kurz, was das Ergometer, was so ein Ergometer ist. Ich meine, wir reden die ganze Zeit drüber. Du bist auf der Produktseite. was ist das?
Also ich habe keins zu Hause. Aber Okay. Ich habe kein Zuhause. Vielleicht hast du ein Zuhause, möchtest gleich darauf eingehen. Aber ich würde erstmal sagen,
ich mache meine Podcast immer vom Ergometer aus.
Ein klassisches Fitnessgerät ist, was vor allem ja vielleicht für die Kondition ist, was vielleicht für die Beine ist. Und dann würde ich auch an dich übergeben, weil es nicht in meinem Trainingsprogramm integriert ist.
Okay, also das ist quasi, ja gut, ich meine jetzt ehrlich, du bist auf der Produktseite. Moment, dann gehe ich mal ganz kurz live rein.
Ich schätze mal, die meisten wissen, was ein Ergometer ist.
Meter. So, Ergometer Heimtrainer. Genau, also so eine Art quasi, ja, wie so ein Standfahrrad kann man sich das vorstellen, also gerade irgendwie für Radsportler. Okay, dann.
Ich meine, wenn wir schon dabei sind und du hier nochmal so unangenehm reinfackst, dann muss man auch erwähnen, dass Hammer da einfach sehr stark ist und das Ganze ja sehr geil an Smartphone koppeln lässt. Von daher, wenn ihr sowas braucht, auf jeden Fall mal bei Hammer vorbeischauen.
Ja, vielleicht mache ich ja nächstes Jahr meine Podcasts immer vom Ergometer aus.
Ja.
Das ist ja eine Routine.
Wird erstmal wieder fit und dann schauen wir weiter.
Okay, dann lass uns mal reingehen in die strategische Nutzung weiter. Nimm uns doch mal mit und zeig mal so ein paar erzähl uns mal von ein paar Strategien, die uns so regelmäßig in der Praxis begegnen, was man sich damit genau mal anschauen kann.
Ja, also was auf der Hand liegt, da wollen wir heute nicht zu tief drauf eingehen, ist aber, dass ich natürlich, wenn ich diese Handels- und Preisstruktur verstehe, also all diese Daten mir angeschaut habe, eben auch verstehen kann, warum sind andere vielleicht eher in der Buybox und nicht ich. So, das heißt, ich möchte mit meinem eigenen Seller-Account, mit meinem eigenen Vendor-Angebot in die Buybox. Warum ist das nicht der Fall? So, kann ich mir dann anschauen. Ich gehe jetzt mal einfach vom Seller aus. Ich habe einen eigenen Seller-Account. Es gibt aber auch andere Händler, die mein Produkt verkaufen. So, warum auch immer, habe ich eine Händlerbewertung von nur 90%. Andere Händler haben eine Bewertung von 99%. Ich habe noch 5 Euro Versandkosten bei meinem Produkt, die anderen haben keinen Versandkosten. So, ne? Es ist immer gar nicht so pauschal, dass es immer nur um den Preis geht oder um einen Faktor. Das würde ich sagen, schon so ein bisschen komplexer. Aber man kann sich natürlich dann ableiten, warum ist vielleicht ein anderer Händler in der Buybox und nicht ich, und kann sich dann überlegen, kann ich dort nicht vielleicht irgendwie was machen, muss ich meine Preise überdenken und so weiter. So, das liegt erstmal auf der Hand. Wenn man diese ganzen Daten hat, kann man das besser verstehen. Und unsere Erfahrung zeigt auch, dass es nicht irgendwie ein Zufall oder nicht verständlich, sondern meistens kann man sich auch gut herleiten, warum wer in der Buybox ist. Ja. Was vielleicht hier interessanter ist, ich möchte ja meine Verfügbarkeit sicherstellen. So, und da haben wir ganz, ganz, ganz viele Kunden, und es werden ja auch immer mehr, die als Seller aktiv sind, als Vendor aktiv sind. Da sind aber auch noch Händler aktiv, verschiedenster Natur. Händler, die Großhandel betreiben, die Markenstelle auch kennen. Händler, die sie vielleicht nicht kennen. Händler, die irgendwo Ware eingekauft haben und irgendwie ihre Reste verkaufen wollen. Und da muss ich mir irgendwie im Klaren sein, was ist das hier überhaupt für eine Struktur? Wodurch entstehen welche Preise? Wer ist in der Buybox? So, und das ist, würde ich sagen, das Hilfreichste, dass man durch so eine Analyse, es geht ja darum, dass man diese Retailer-Analyse bestenfalls regelmäßig durchführt oder wenn man sie gerade braucht, eben das Ganze verstehen kann und sich dann einfach mit Excel aufbereitet und dann sehen kann, okay, macht das Ganze hier eigentlich Sinn? Macht es Sinn, was ich über Vendor verkaufe? Macht es Sinn, was ich über Seller verkaufe? Und um vielleicht auch direkt auf den nächsten Punkt drauf einzugehen, sehen wir auch immer öfter, mache ich nicht vielleicht eine direkte Kooperation mit einem der Händler, um genau im Endeffekt dieses Preisgefüge oder ich sag mal die Kundenzufriedenheit hochzuhalten und genau das zu erzeugen, was der Kunde eben möchte. Und um jetzt noch einen Punkt weiterzubringen, wie finde ich starke Händler? Ja, indem ich halt diese Daten auslese und sehe, ah, okay, hier gibt's Händler, die bieten vielleicht mein Vollsortiment ein zu vernünftigen Preisen, haben Top-Bewertungen, ich sehe die Kontaktdaten, also los. Und das ist vielen gar nicht so klar, und dafür sollte man sich eben alle Händler einmal objektiv anschauen.
Ja, kommt natürlich mal so ein bisschen darauf an, was ich für Vertriebsstrukturen habe, ne? Also in dem Moment, wo ich einen Großhandel dazwischen habe, wird es für mich eben sehr schwierig, meine ganzen Handelspartner so zu kennen, ne? Weil der Großhandel das natürlich dann entsprechend weiter verteilt. Ja. Und ich finde es immer sehr, sehr, sehr interessant, wie man, also wenn man auf diese Buybox schaut, was man da alles so erkennen kann, ne? Denn es ist auch eine Art Tool eigentlich, ne? Wo man durchaus krankhafte Vertriebsstrukturen erkennen kann. Denn wenn ich jetzt ein klassisches Größenunternehmen habe, ich habe verschiedene Vertriebsmitarbeiter, die wiederum bedienen verschiedene Kunden. Verschiedene Kunden haben unterschiedliche Preise, zu denen sie einkaufen. beispielsweise aus, definiert in Ländergrenzen oder andere. Und jetzt ist es aber so, dass die sich alle mittlerweile, losgelöst, ob die vor ein paar Jahren nur stationär waren, losgelöst, ob die vor ein paar Jahren im anderen Land waren, alle auf dieser Produktseite treffen und alle mit unterschiedlichen Preisen dann in diese Buybox halt reingehen. Und da wird sehr, sehr deutlich, was wir dann für verschiedene Preisniveaus eben haben. Und dass, wenn ich dann da keinen Wert drauf gelegt habe, dass ich ein einheitliches Pricing habe, dann stehen hier große Probleme. Und manche Handelspartner sind dann unzufrieden, weil andere wiederum viel, viel günstiger anbieten, sagen dann, okay, ich habe die Ware, ich kaufe die vielleicht zukünftig nicht mehr ein, weil andere eben günstiger auch einkaufen, weil ich muss jetzt irgendwie abverkaufen, also mache ich den Preis nochmal weiter runter und dadurch entsteht dann so eine Preisabwärtsspirale, weil natürlich nur derjenige, der auch in der Buybox ist, den Verkauf macht. Und das wiederum schadet auch meiner Marke. Das heißt, aufgrund dessen, dass eben der Preispunkt runtergeht, das heißt, es ist für mich sehr, sehr interessant, wie meine Vertriebsstrukturen da mal zu überprüfen. Wie gut ist das denn? Weiß ich ja schon, dass das Einkaufsverhalten über die letzten Jahre stark geändert hat. Ne? Vor ein paar Jahren war es in vielen Branchen ja so, dass die Leute stationär eingekauft haben so oder in Online-Shops. Mittlerweile kaufen die primär über Marktplätze ein. Das wird in den nächsten Jahren noch viel mehr werden. Und in dem Moment, wo dann meine ganzen Handelspartner auch auf diesen Marktplatz strömen, wird es da eben deutlich, irgendwie, wie es um die Preispunkte bei meinen Produkten aussieht. Also total interessantes Tool zur Preisüberwachung, wenn man so möchte.
Ja, zwei Punkte dazu. Oft haben Markenhersteller ja dann auch mit Händlern, mit Großhandelsunternehmen exklusive Verträge gemacht, dass die dort eben ihre Produkte beziehen können und dann irgendwas daraus machen. Und genau einen guten Punkt, den du vorhin angemerkt hast. Oft kennen die Markenhersteller, wenn wir dann denen die Analyse zeigen, eben gar nicht diese Händler, die auf Amazon verkaufen. So, weil es eben vielleicht nicht die sind, an die sie primär verkauft haben. Und das war vielleicht früher noch egal, weil wird schon irgendwie, ist aber nicht mehr egal, weil es immer komplexer wird, gerade wenn ich selber als Vendor und als Seller aktiv bin und, brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, eben genau dann verstehen möchte, wie ich diese Preisstrukturen beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist, finde ich, immer noch so das, ja, was ich am coolsten finde an dieser Analyse, dass die meisten einfach gar nicht klar ist, wer dort verkauft und dass man auch, wenn man mit denen dann mal in Kontakt tritt oder sich das mal genauer anguckt, was ist das für ein Unternehmen, ist das groß, ist das klein, was steckt dahinter, was ist eigentlich deren Strategie, verkaufen die auch unsere Konkurrenzprodukte, haben die sich sozusagen einfach auf Elektronik spezialisiert, haben die sich auf den Bereich Fitness spezialisiert und schauen einfach, weil sie diese Produkte können, auch in der Logistik, dass sie verschiedenste Marken verkaufen, haben sie sich vielleicht wirklich auf unsere Marke und noch ein, zwei andere eingeschossen, machen die verschiedenste Branchen, also da mal so hinterzublicken und das merken wir, machen die meisten eben erst, wenn sie so eine Analyse gefahren haben.
Ja, absolut. Das ist auch mal interessant zu verstehen, irgendwie wie viel Prozent meines Sortimentes eben von Einzelhandelspartnern abgedeckt werden, ne? Und welche Handelspartner haben auch wie viel Prozent dann der Buybox, ne? Vielleicht ist es ja so, dass einzelne Handelspartner irgendwie bei 95% von meinem Sortiment in der Buybox halt sind. Und jetzt könnte man ja sagen, Mensch, okay, dann könnte vielleicht eine strategische Partnerschaft interessant sein. Da muss man sich die Frage stellen, wie weit sind denn die einzelnen Handelspartner von meinem UVP entfernt? Um dann herauszufinden, okay, wie gut ist das denn, dass der in 95% von meinem Sortiment in der Buybox ist. So, und da kann man dann eben auch sukzessive dann Preisprobleme aufdecken und beheben, dann eben in der Folge.
Ja, was mir gerade noch einfällt, manchmal ist das ja auch dann eine Grundsatzentscheidung, wenn man sich anschaut als Hersteller und da die Zahlen in der Hand hat, okay, wenn irgendwelche Händler, warum auch immer, zu diesen Preisen unsere Produkte vernünftig verkaufen können, können wir uns eben ausrechnen, dass für uns vielleicht auch ein Amazon-Vendor oder Seller irgendwo sich nicht rechnet, ne, zum aktuellen Zeitpunkt. Und das auch fein ist, dass die das Geschäft machen. Und vielleicht kann man mit denen in Kontakt treten und kann dann schauen, dass man selber über eine Agentur einfach das Marketing steuert, dass das Ganze noch einfach fördert und dass man selber eine Geschäftsbeziehung zu Amazon hat. Das heißt einfach Advertising schaltet, die Produktdaten ein bisschen aufbereitet, ne, wieder Thema Markenregistrierung, das Ganze irgendwie klären lässt und ich sage in Anführungsstrichen keinen Stress hat direkt mit Seller- oder Vendor-Account. Kann ja auch mal der Fall sein. Vielleicht ändert sich es nach 2 Jahren, aber auch das kannst du erst durch eine vernünftige Händler- und Preisanalyse herausfinden.
Ja, da muss ich einmal ganz kurz rein. Ich aber jetzt zum Thema hybrides Advertising viele Vorträge gehalten. Und das ist ganz wichtig, weil klar, man kann als Hersteller natürlich seinen Handelspartner unterstützen, denn es kann mir ja auch irgendwo egal sein, ob ich die Buybox halte oder nicht. Dann läuft der Verkauf eben nicht über meinen Account, sondern über den von einem Handelspartner vielleicht. Und wenn ich den da unterstützen möchte und meine Marke eben entsprechend sichtbarer machen möchte, kann ich bestimmte Werbeformate nutzen, die dann eben auch Ausspielungen generieren, ohne dass ich die Buybox halte. Ne? Da werden Sponsored Brands und Sponsored Display Ads, die ich dann nutzen kann. Das heißt, die werden ausgespielt. Ich kann die Werbung schalten, wenn ich nicht die Buybox halte. Bei den Sponsored Products Ads, und das ist bei den meisten irgendwie auch der Großteil dann der Werbekampagnen, funktioniert die Ausspielung nur, wenn ich die Buybox halte. Ne? Das ist einfach kurz ein Einschub dazu.
Ja, ich glaube, das waren jetzt viele Argumente und ja einfach Tipps, worum es sich lohnt, das anzuschauen. Als letzten Punkt würde ich jetzt aufführen, dass es einfach auch allgemein für die Markt- und Potenzialanalyse sehr interessant ist. Das heißt, wir sind jetzt viel darauf eingegangen für Segmente und Produkte, die ich sozusagen schon aktiv anbiete und wo ich einfach herausfinden möchte, wie das Preisgefüge ist. Es kann aber auch sein, dass ich komplett neue Marken oder Produkte launchen möchte. Es kann sein, dass ich sehe, dass meine Produkte irgendwo noch gar nicht verfügbar sind. Und auch das kann ich natürlich herausfinden, indem ich so eine allgemeine Händeanalyse fahre. Vielleicht hast du ja auch noch irgendwie Beispiele aus der Praxis, aber ich glaube, das hilft unseren Kunden auch extrem, dass wir das Ganze nicht nur scannen für Produkte, die gerade schon angeboten werden, sondern auch einfach allgemein mal für eine Kategorie, die interessant ist, um auch da wieder zu verstehen, wer bietet dort eigentlich an, sind dort die Markenhersteller selber aktiv, was ist deren Strategie, lassen die das Geschäft die Händler machen, welche Probleme haben die, da kann man ja ganz coole Insights gewinnen, die man sonst nicht hätte.
Ja, ich habe einen Praxisfall im Kopf. Direkt. Da ging es darum, dass der Hersteller nicht selbst auf Amazon verkaufen wollte. Und wir haben dann herausgefunden über die Kategorieanalyse, wer denn der oder wer die Händler sind mit der größten Abdeckung in dem Sortimentsbereich. Das heißt, wir haben uns die Kategorien angeschaut, in denen der Hersteller aktiv ist, also Produkte hat und welche Händler gibt es da. Bei welchen Händlern haben wir eben die größten Überschneidungen, ne, in Kategorien und in Segmenten gesprochen. Und dann ist man explizit auf diese Handelspartner zugegangen und hat eben gefragt, Mensch, wollen wir da nicht eine Partnerschaft eingehen? Wollt ihr nicht für uns die Verfügbarkeit auf Amazon sicherstellen? Ne? Das ist irgendwie ein gutes Beispiel, dass man eben passende Handelspartner findet, die Produkte aktuell noch nicht verkaufen, aber vielleicht in Zukunft. Einen Punkt habe ich noch und ich finde, man muss den machen, weil der passt super in die aktuelle Zeit rein. Nämlich, dass Händler den Lagerbestand absichern. Wir sind hier gerade in einer Zeit, wo durchaus die Einkaufspreise teilweise durch die Decke gehen, verschiedenste Einflussfaktoren, Produktion wird teurer, Shipping wird teurer. Teilweise ist es so, dass Container, die irgendwie sonst, keine Ahnung, irgendwie 2.000 gekostet haben, teilweise bis zu 16.000 Euro hochgehen. Das heißt, man muss sich durchaus irgendwie auf Situationen einstellen, wo man eventuell mal eine gewisse Zeit keinen Stock da hat. Und dann kommen eben genau Handelspartner ins Spiel, die vielleicht noch Stock da haben und die dann eben die Verfügbarkeit aus Perspektive der Kunden absichern. Und das hat zum Beispiel ein Kunden von uns passenderweise auch Hammer gerettet während Corona, weil Amazon da teilweise keine Produkte mehr eingelagert hat. Da waren wir ja so in der Zeit, wo wirklich nur noch systemrelevante Produkte, also wirklich wichtige Produkte auf Amazon eingelagert werden durften. Dazu zählten jetzt keine Heimfitnessgeräte. So, das heißt, der Vendor konnte nichts mehr einlagern bei Amazon und Handelspartner sind dann da quasi eingesprungen und haben diese Verfügbarkeit da sichergestellt. Natürlich haben die jetzt auch zusätzlich über einen Seller-Account noch gecovert. Da sind wir aktuell auch wieder in der Zeit mit den steigenden Preisen und so weiter, wo diese Partnerschaft mit den Händlern extrem wichtig sein kann, um die Verfügbarkeit abzusichern.
Ja, finde ich, ist ein guter Abschluss. Gutes Beispiel nochmal. Geht es ja wieder auch in die Richtung Hybrid, warum solche Strategien sich lohnen und warum ich mir natürlich auch dann vor allem wieder die Preise und die Händler anschauen sollte. Okay, das war's, würde ich sagen. Und zum Abschluss wollen wir euch ja immer noch ein paar Hinweise mitgeben, was ihr euch mal wieder anschauen könntet, um euch gegebenenfalls weiterzubilden oder was ihr eurem Team auch weiterschicken könnt. Und da habe ich mir gerade geschaut, was es bei uns im Blog Neues gibt, also wieder movesell.de/blog. Und da sehe ich bei unser Team fleißig und da findet ihr jetzt einen neuen Beitrag zur Profitabilität von Sponsored Display Kampagnen. Denn die Profitabilität für Seller und Vendor ist ja auf den ersten Blick meistens gar nicht so ersichtlich in diesem Format und da erklären wir, wie ihr das Ganze messen könnt und für euch neue Erkenntnisse erlangt.
Okay, dann besten Dank für die Folge. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben das auch ganz gut trotz der Erkältung gemeistert. von daher, bis bald. Ciao, ciao.
Alles klar, ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.